Ich begrüße alle recht herzlich heute Abend zum zweiten Vortragsabend. Besonders begrüßen möchte ich die Gäste, die uns online zugeschaltet sind oder per Telefon. Heute Abend steht der Abend unter dem Thema aus Epheser 1, 15 bis 23, erleuchtet an den Augen des Herzens. Begrüßen möchte ich auch ganz herzlich unseren Vorträger Stefan Ulrich. Und ihm auch herzlich dafür danken, dass er auch heute Abend wieder für uns am Wort dient. Zu Beginn der Stunde möchte ich vorschlagen, dass wir zusammen ein Lied lesen, und zwar das Lied 172. Ich lese alle drei Strophen. O, wie freuen wir uns der Stunde, da wir dir, Herr Jesus, nahen, um aus deinem heiligen Munde Lebensworte zu empfangen. Lass uns heute nicht vergebens Hörer deines Wortes sein. Schreibe selbst das Wort des Lebens tief in unsere Herzen ein. Sieh, wir sitzen dir zu Füßen, Herr und Meister, rede du. Lass uns still dein Wort genießen, hören heilsbegierig zu. Lehr uns treue Jünger werden, lehr uns, wie wir unsere Zeit, diese kurze Zeit auf Erden, nützen für die Ewigkeit. Herr, so leg in deiner Liebe Kraft und Segen auf dein Wort. Lass es mit des Geistes Triebe in uns wirken, fort und fort. Hilf uns, dass wir treu bewahren, was wir in das Herz gefasst. Und lass viele noch erfahren, dass du Lebensworte hast.
Auch ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen, und wie angekündigt möchten wir heute Abend weiter aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes lesen, und zwar ab Vers 15. Epheser 1, ab Vers 15. Weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe, von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre, für euch zu danken, euch erwähnend in meinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr, erleuchtet an den Augen eures Herzens, wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Soweit Gottes Wort. Wir durften uns gestern Abend mit den ersten 14 Versen dieses Briefes beschäftigen. Und ganz besonders haben uns die Verse 3 bis 14 beschäftigt, wo wir diesen Lobpreis finden, den der Apostel Paulus ausspricht, in einem langen Satz. Und wir haben gesehen. Ich möchte das ganz kurz zusammenfassen, auch für die, die gestern Abend vielleicht nicht dabei sein konnten und weil wir das auch heute Abend brauchen. Wir haben gesehen, dass dieser Lobpreis, den Paulus ausspricht, hervorgerufen wird durch die Tatsache, dass wir als Kinder Gottes mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus gesegnet sind, so wie das in Vers 3 ausgedrückt wird. Und diese gewaltige Tatsache, die veranlasst Paulus dazu, in diesen Lobpreis Gottes auszubrechen. Und ich denke, das ist uns auch so gegangen. Wenn wir darüber nachdenken, dann können wir gar nicht anders, als in diese Worte einzustimmen: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wir haben uns daran erinnert, dass wir als Christen, die in der Zeit der Gnade leben, mit diesen geistlichen Segnungen gesegnet sind. Gott gibt uns auch viele materielle Segnungen heute, aber die typisch christlichen Segnungen sind geistliche Segnungen. Das ist ihr Charakter. Segnungen, die wir im Glauben erfassen und genießen, die wir nicht anfassen oder sehen können. Der Ursprung dieser Segnungen ist Gott, unser Vater. Ihr Charakter ist geistlich. Wir haben uns daran erinnert, sie stehen mit dem Himmel in Verbindung und sind uns in Christus geschenkt, in dem Herrn Jesus. Und sie haben ihren Anfang vor Grundlegung der Welt. Bevor irgendetwas hier existierte, hatte Gott es schon im Herzen, uns so zu segnen. Und diese Segnungen reichen bis in alle Ewigkeit. Wir merken, wie wir das gar nicht in der vollen Tiefe erfassen können. Aber wir dürfen das, was uns hier in diesen Versen gesagt wird, dankbar annehmen. Wir haben dann gesehen, dass dieser Lobpreis 3 Strophen hat. 3 Strophen, die jeweils durch einen Refrain verbunden sind. Und dieser Refrain lautet: Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Die erste Strophe haben wir in Vers 3 bis 6 gefunden. Und wir haben uns daran erinnert, dass in dieser Strophe Gott, der Vater, in seinem Tun ganz besonders vor uns kommt. Und wenn wir das zusammenfassen, erkennen wir in der ersten Strophe, dass Gott, der Vater, uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung, dass er uns auserwählt hat in dem Herrn Jesus, um seine Kinder zu sein. Er hat uns seine Natur geschenkt, heilig und tadellos vor ihm in Liebe. Und er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Er hat uns in diese hohe Position gebracht, seine Söhne zu sein. Dann haben wir in Vers 7 bis 12 die zweite Strophe vor uns gehabt, wo der Herr Jesus im Mittelpunkt steht. Und wir haben 4 Dinge in Verbindung mit ihm gefunden. Zum Ersten, dass wir angenehm gemacht sind in ihm, dem Geliebten, wie wir das in Vers 6 lesen. Begnadigt in ihm oder angenehm gemacht in dem Geliebten. Wir haben zweitens, das sagt Vers 7, die Erlösung und die Vergebung unserer Sünden durch ihn bekommen. Und drittens hat Gott uns in dem Herrn Jesus das Geheimnis seines Willens kundgetan, seinen Plan, den er für die Zeit des tausendjährigen Reiches hat. Und viertens haben wir gesehen, dass wir in dem Herrn Jesus ein Erbteil erlangt haben. Und dann haben wir noch die dritte Strophe vor uns gehabt, Vers 13 und 14, wo ganz besonders der Geist Gottes, der Heilige Geist, im Vordergrund steht. Und wir haben gesehen, dass wir durch ihn lebendig gemacht worden sind, indem er durch das Wort der Wahrheit das Evangelium unseres Heils in unseren Herzen gewirkt hat und das Wort Gottes benutzt hat, um uns neues Leben zu schenken, um die Neugeburt in uns zu bewirken. Und wir haben dann gesehen, dass wir den Heiligen Geist auch als Siegel bekommen haben, dass Gott uns versiegelt hat mit dem Geist, dass er sozusagen seinen Eigentumsanspruch auf uns gedrückt hat und dass wir jetzt wissen dürfen, wir gehören ihm. Und drittens ist der Heilige Geist auch das Unterpfand unseres Erbes. Wir haben den Geist Gottes auch als Garantie dafür bekommen, dass wir das Erbe einmal bekommen werden. Noch haben wir es nicht, aber es ist uns absolut sicher und der Geist Gottes in uns garantiert dafür. Und er möchte auch bewirken, dass wir uns heute schon in dem Gedanken daran, was vor uns liegt, erfreuen. Und nachdem Paulus diese großen Wahrheiten vorgestellt hat, bricht er jetzt gleichsam ab Vers 15 in ein Gebet aus. Diese Wahrheiten bringen Paulus, im Bilde gesprochen, auf die Knie. Und das, was wir heute gelesen haben, sind Worte eines Gebets, das Paulus ausspricht. Nicht ganz buchstäblich ein Gebet, er sagt ja auch, dass er nicht aufhörte, für sie zu beten und für sie zu danken. Aber diese Worte, diese Gedanken brachte er in seinen Gebeten für die Epheser zum Ausdruck. Und wir fragen uns, wie ist das mit uns? Wenn wir über diese Verse nachdenken, bringt uns das auch auf die Knie? Haben wir gestern vielleicht einmal ganz bewusst für diesen Segen gedankt, der uns aus Gnaden in dem Herrn Jesus geschenkt worden ist? Und auch wenn wir persönlich die Bibel studieren für uns, dann ist das ganz wichtig, dass wir das immer mit Gebet tun und mit Dank begleiten. Denn wenn wir etwas aus dem Wort Gottes erkennen und das dann im Gebet vor dem Herrn, vor unserem Vater aussprechen, es selbst formulieren, dann erst wird das wirklich unser geistlicher Besitz. Dann dringt es in unser Herz und wird uns kostbar. Und wenn der Apostel Paulus, der ja inspiriert hier schrieb, schon die Notwendigkeit fühlte, diese hohen Gedanken und Mitteilungen mit Gebet zu begleiten, wie viel mehr haben wir das dann erst nötig? Und ich bin mir auch sehr bewusst, wie nötig wir das Gebet haben, um diese Dinge angemessen vorzustellen. Und die Zielrichtung in diesem Gebet ist, dass die Briefempfänger, und wir dürfen das auch für uns anwenden, das, was Paulus ihnen vorgestellt hatte, tief in ihre Herzen fassen, dass sie das verstehen, aber dass sie über die Segnungen hinaus zu dem Geber des Segens geführt werden. Das ist der Schwerpunkt in diesem Brief. Es geht immer um den Gott unseres Herrn Jesus Christus. Immer wird betont, was er getan hat, was er uns geschenkt hat. Wir werden das sehen. Paulus betet hier also nicht, dass die Epheser noch mehr gesegnet würden. Das geht gar nicht. Wir sind ja gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Er betet jetzt dafür, dass sie das tief in ihr Herz fassen, dass es ihr Besitz wird und ihr Leben dann prägt. Und das darf doch auch unsere Bitte sein, dass die Beschäftigung mit dem, was uns in dem Herrn Jesus geschenkt ist, und die Beschäftigung mit der wunderbaren Stellung, die wir bekommen haben, dass uns das groß wird, aber dass sich das auch auswirkt auf unser tägliches Leben. Denn daran haben wir uns gestern auch erinnert, der Epheserbrief, der uns in den ersten drei Kapiteln so hohe Gedanken vorstellt, hat noch drei weitere Kapitel, die sich mit unseren ganz praktischen täglichen Lebensumständen beschäftigen. Und daran erkennen wir, dass es immer der Wille des Herrn ist, dass das, was wir erkannt haben aus seinem Wort, was er uns geschenkt hat, dass das unser Leben, unsere Praxis prägt. Wir dürfen, das macht uns dieser Brief deutlich, unsere irdischen Beziehungen in den Familien, am Arbeitsplatz und wo es auch ist, mit himmlischem Licht füllen. Und entsprechend der hohen Position, in die wir gebracht sind, uns hier auf der Erde im Alltag verhalten. Paulus beginnt mit den Worten, weshalb auch ich. Und damit wird der Bezug zu den vorangegangenen Versen ganz deutlich. Nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre, für euch zu danken, euch erwähnend in meinen Gebeten. Wir haben gestern in Vers 1 gesehen, dass Paulus zwei schöne Dinge von den Ephesern sagen konnte. Er konnte sagen, dass sie Heilige und Treue waren, dass sie eine Lebenspraxis hatten, die ihrer hohen Stellung als Heilige entsprach. Wenn er hier sein Gebet ausspricht, sagt er wieder zwei schöne Merkmale dieser Gläubigen. Er hatte Gutes von ihnen gehört, nämlich erstens von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in ihnen war, und zweitens, dass sie Liebe zu allen Heiligen hatten. Und das sind zwei ganz wichtige, praktische Kennzeichen eines Christen. Glaube an den Herrn Jesus, oder hier heißt es in der Anmerkung, in dem Herrn Jesus, und Liebe zu allen Heiligen. Wenn hier von Glauben an oder in dem Herrn Jesus gesprochen wird, dann ist hier nicht der rettende Glaube in erster Linie gemeint. Den hatten wir in Vers 13, nachdem ihr geglaubt habt. Um mal ein Bild zu gebrauchen, durch den rettenden Glauben bei unserer Bekehrung treten wir in den Bereich des Christentums ein, treten wir in das Haus ein. Der Glaube, den wir hier vor uns haben, Glaube an oder in dem Herrn Jesus, das ist Glaube, der uns dann in dem Haus, in dem christlichen Bereich leben lässt. Ihr Glauben bewegte sich in dem Herrn Jesus. Ihr ganzes Leben war durch Glauben an den Herrn Jesus, Glauben in dem Herrn Jesus geprägt. Das kennzeichnete sie in ihrem Alltag. Und wir fragen uns, wie das bei uns ist. Könnte man auch von uns hören, dass wir so einen Glauben haben, der sich in unserem Leben zeigt? Übrigens auch schön, dass Paulus so etwas Positives von den Ephesern gehört hatte. Meistens verbreiten sich ja schlechte Nachrichten besser. Das merken wir jetzt auch ganz aktuell wieder. Aber hier war etwas Gutes weitergegeben worden. Und dazu wollen wir uns doch auch ganz praktisch ermuntern. Wenn wir Gutes hören, sehen, das gerne weitergeben. Paulus hatte also von diesem Glauben an den Herrn Jesus, der in ihnen war, gehört. Und zweitens von der Liebe, die sie zu allen Heiligen hatten. Das ist auch ein ganz wichtiges Merkmal eines Christen. Der Jesus sagte das selbst zu seinen Jüngern und den Zuhörern, als er auf der Erde war, immer wieder sprach er von diesem neuen Gebot, einander zu lieben. Und die Epheser hatten solch eine Liebe in ihrem Herzen. Und die Epheser hatten auch den richtigen Weitblick im Bezug auf ihre Liebe. Sie hatten Liebe zu allen Heiligen. Das ist ein Ausdruck, der kommt mehrfach in diesem Brief vor, alle Heiligen. Wir können mal Kapitel 3, Vers 18 aufschlagen, wo wir ein zweites Gebet von Paulus in diesem Brief haben. Da spricht er davon, damit ihr völlig zu erfassen vermögt, mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei. Und auch in Kapitel 6 hat er noch einmal diesen Weitblick, Vers 18, zu aller Zeit betend mit allem Gebet und Flehen in dem Geist und hierzu wachend in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Ich denke, das hat uns auch etwas zu sagen. Leider können wir in der Praxis durch unsere Untreue in der Christenheit nicht mit allen Heiligen einen Weg gehen. Aber doch sollten wir diese Liebe zu allen Heiligen in unseren Herzen haben. Und auch in unseren Gebeten, wie das in Kapitel 6, Vers 18 zum Ausdruck kam, an alle Heiligen denken. Und Liebe zu allen Heiligen, das ist etwas, was wir nicht aus uns selbst können. Das können wir nur in Verbindung mit dem Herrn Jesus. Aber hier wird uns gezeigt, wie das geht. Nämlich in Verbindung mit diesem Glauben an den Herrn Jesus. Man kann das vielleicht mit einem Bild illustrieren. Wenn wir an einen Zirkel denken, um mit einem Zirkel einen schönen Kreis zeichnen zu können, muss der Zirkel in der Mitte gut fixiert sein, eingestochen sein in das Blatt. Und wenn unser Glaube den rechten Mittelpunkt hat, nämlich in dem Herrn Jesus ist, dann hat auch unsere Liebe den richtigen Umfang. Dann hat der Kreis nicht eine Delle, wo einzelne Gläubige ausgeschlossen werden. Also, wenn unser Glaube den rechten Mittelpunkt hat, dann hat unsere Liebe den richtigen Umfang. Dann geht sie aus zu allen Heiligen, weil sie alle geliebt sind von dem Herrn, weil er für alle den gleichen Preis bezahlt hat, um sie zu erlösen. Und je näher wir uns bei dem Herrn aufhalten, je näher wir zu dem Herrn kommen, desto näher kommen wir auch zueinander. Auch das können wir uns bildlich gut vorstellen. Wenn wir uns den Herrn Jesus in der Mitte vorstellen und ringsherum die Gläubigen, und wenn wir dann jeder für uns näher zum Herrn kommen, dann kommen wir automatisch auch näher zusammen. Und so hilft uns der Gedanke an ihn und welchen Wert jeder einzelne Gläubige in den Augen des Herrn hat, wirklich auch alle Heiligen zu lieben. Liebe äußert sich nicht immer gleich, aber doch muss Liebe das bestimmende Element in unserem Verhältnis zueinander sein. Und oft fällt es uns ja am schwersten, die Heiligen zu lieben, die wir am besten kennen. Vielleicht so, wie wir an einem Ort zusammengestellt sind, weil wir uns dann mit all unseren Fehlern und Schwächen gut kennen. Und da bedarf es besonderer Gnade, wirklich Liebe zu allen Heiligen zu haben. Den Kolossern und auch dem Philemon konnte auch dieses Zeugnis ausgestellt werden, dass Liebe zu allen Heiligen da war. Davon können wir lernen. Und weil Paulus diese schönen zwei Dinge von den Ephesern hörte, hörte er nicht auf, für sie zu danken, indem er sie in seinen Gebeten erwähnte. Auch das spricht ganz praktisch zu uns. Wie ist das in meinem Gebetsleben? Danke ich da? Danken wir da für unsere Mitgeschwister? Vieles in unserem persönlichen Gebetsleben dreht sich um uns selbst, um unsere Bedürfnisse, um unsere Situation. Und das ist auch völlig in Ordnung. Wenn es gut steht, dann bitten wir auch für unsere Mitgeschwister, für solche, die in Not sind, die besonders unsere Gebete brauchen. Das ist gut. Aber noch etwas anderes ist es, für unsere Mitgeschwister zu danken. Um das tun zu können, müssen wir einen Blick haben für das Gute bei ihnen, für das, was der Herr in ihnen Gutes bewirken kann. Und wenn wir diese Blickrichtung haben, dann hilft uns das auch im richtigen Umgang miteinander. Dann hilft uns das auch dabei, einander zu lieben. Vielleicht dürfen wir uns auch da neu ermuntern, doch in unseren Gebeten auch für unsere Mitgeschwister zu danken. Und dann kommt Paulus zu dem eigentlichen Inhalt seines Gebetes, der Absicht, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Jetzt erfahren wir in Vers 17 am Anfang, an wen Paulus sein Gebet richtet. Er richtet es an den Gott unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben uns gestern in Verbindung mit Vers 3 daran erinnert, dass wir in diesem Brief diese zwei Beziehungen haben. Die Beziehung, dass Gott einmal der Gott unseres Herrn Jesus genannt wird, wie auch hier. Und dann haben wir den Herrn Jesus als Mensch vor uns. Aber dass er auch der Vater unseres Herrn Jesus ist. So wird der Vater in dem zweiten Gebet in Kapitel 3 angesprochen. Und dann geht es um den Herrn Jesus als den ewigen Sohn Gottes. In diesem Gebet geht es um den Herrn Jesus als Mensch. Wir werden hinterher sehen, dass Gott den Herrn Jesus als Mensch aus den Toten auferweckt hat und dass er ihn als Mensch zu seiner Rechten gesetzt hat. Deshalb ist es ganz passend, dass Paulus dieses Gebet an den Gott unseres Herrn Jesus Christus richtet. Und in diesem Gebet geht es auch um die Kraft und die Herrlichkeit Gottes. Da ist die Erwähnung Gottes auch passend. Im zweiten Gebet in Kapitel 3 geht es vor allen Dingen um die Liebe und den Genuss und die Erkenntnis der Liebe im Herzen des Vaters. Und so richtet sich dieses Gebet ganz passend an den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann wird der Gott unseres Herrn Jesus Christus weiter genannt, der Vater der Herrlichkeit. Ist vielleicht ein interessanter Ausdruck. Ihr Kinder, ein Vater der Herrlichkeit? Das sagen wir heute nicht so. Aber wir müssen wissen, dass in der Bibel der Begriff Vater in unterschiedlichen Bedeutungen vorkommt. Einmal meint Vater eben diese Beziehung. Vater und Kind, Vater und Sohn. Darum geht es hier nicht. Das passt nicht, Vater der Herrlichkeit. Aber in einer zweiten Bedeutung wird Vater auch im Sinne von Ursprung einer Sache gebraucht. Und so ist das auch hier. Gott ist der Vater der Herrlichkeit, das heißt, er ist der Ursprung jeder Herrlichkeit. Was ist denn Herrlichkeit in der Bibel? Ist ja auch so eine Vokabel, die wir oft gebrauchen. Vielleicht kann man sich das so merken, Herrlichkeit wird immer dann erkennbar, wenn Gott etwas von sich offenbart. Wenn etwas von dem Wesen Gottes offenbar wird, dann ist das Herrlichkeit. Und Gott ist so der Ursprung jeder Herrlichkeit. An diesen Vater der Herrlichkeit richtet Paulus sein Gebet. Und vielleicht ist es hilfreich, wenn wir vorab einen kurzen Überblick jetzt über die Bitten in diesem Gebet geben. Vielleicht können wir das wie folgt einteilen. Wir finden in Vers 17, zweiter Teil, und Vers 18 am Anfang zwei, ich möchte es mal vorbereitende Bitten. Nämlich, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst geben möchte. Und zweitens, dass sie an den Augen ihrer Herzen erleuchtet sein möchten. Und dann finden wir in Vers 18, zweiter Teil, und Vers 19, drei Hauptbitten in diesem Gebet. Die erste Hauptbitte ist, dass sie erkennen möchten, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Die zweite Hauptbitte ist, dass sie erkennen möchten, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Und die dritte Hauptbitte ist, Vers 19, dass sie erkennen möchten, welches die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Also zwei vorbereitende Bitten und dann drei zentrale Bitten in diesem Gebet. Und das Erste, was Paulus hier bittend zum Ausdruck bringt, ist, dass Gott, der Vater der Herrlichkeit, ihnen den Geist der Weisheit und Offenbarung geben solle. Wie haben wir das zu verstehen? Was ist mit Geist der Weisheit und Offenbarung gemeint hier? Es kann nicht der Heilige Geist an sich sein, denn den besaßen die Epheser ja schon. Das haben wir in Vers 13 ja gesehen. Sie hatten ihn empfangen, besaßen ihn als Siegel und Unterpfand. Nein, wenn hier von dem Geist der Weisheit und Offenbarung gesprochen wird, dann dürfen wir vielleicht sagen, da geht es um unseren menschlichen Geist, der wie eine Antenne fungiert für das, was Gott uns in die Herzen an Licht schenken möchte. Mit einer Antenne empfängt man Signale. Und so ist unser natürlicher Geist, soll eine Antenne sein für das, was Gott uns durch seinen Geist an Erkenntnis und Offenbarung in die Herzen geben möchte. Und wir können vielleicht auch sagen, dass dieser Geist der Weisheit und Offenbarung etwas von der Gesinnung zeigt, die der Geist Gottes in unseren Herzen bewirken möchte. Eine Gesinnung, die durch Erkenntnis, durch Weisheit und durch Offenbarung geprägt ist. Und wenn wir an das denken, was wir gestern vor uns hatten und auch was jetzt noch folgt, dann stimmen wir doch in diese Bitte von Herzen ein. Dann merken wir auch, dass wir Weisheit von Gott brauchen, um diese Dinge richtig zu verstehen und dann auch umzusetzen. Denn Weisheit bedeutet ja, das, was man erkannt hat, auch in die Praxis richtig umzusetzen, sich richtig zu verhalten. Und dass wir auch Offenbarung von Gott brauchen, dass er uns seine Gedanken offenbaren muss, damit wir sie verstehen. Und vielleicht kann man diese beiden Ausdrücke, Geist der Weisheit und Geist der Offenbarung, am Beispiel der Emmaus-Jünger etwas besser verstehen. Wir wollen mal Lukas 24 aufschlagen. Wir kennen vielleicht die Begebenheit in Lukas 24, als diese zwei Jünger von Jerusalem nach Emmaus gingen und dann sich der Herr Jesus unerkannt zu ihnen nahte. Und dann lesen wir in Vers 27, und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Das können wir mit dem Geist der Weisheit in Verbindung bringen. Er erklärte ihnen das, was ihn betraf. Er half ihnen, das richtig zu verstehen. Und dann haben wir noch Vers 32. Und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete? Das ist im Bilde gesprochen der Geist der Offenbarung, dass Gott uns die Schrift, seine Gedanken öffnet und mitteilt. So dürfen wir das auch hier erkennen. Und die zweite, zunächst heißt es, in der Erkenntnis seiner selbst. Und das ist wichtig hier. Ich habe einleitend gesagt, es geht in diesem Gebet immer um Gott. Alles geht von ihm aus. Und so bittet Paulus auch zunächst, dass die Epheser Gott selbst erkennen möchten. Und das soll auch bei uns stattfinden, dass wir von dem Segen weg auf den Geber des Segens ausgerichtet werden und ihn mehr und mehr erkennen. Aber zugleich steht diese Erkenntnis Gottes immer auch in Verbindung mit dem Herrn Jesus, weil der Herr Jesus der ist, durch den sich Gott offenbart. Und so dürfen wir diese Bitte auch zu der unsrigen machen, dass wir sowohl den Gott und Vater unseres Herrn Jesus als auch unseren Herrn selbst immer besser erkennen. Und dann kommt in Vers 18 diese zweite vorbereitende Bitte, die wir auch so als Überschrift über den heutigen Abend gesetzt haben, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst. Das ist schon bemerkenswert, dass Paulus hier nicht bittet, wie wir das vielleicht erwartet hätten, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Verstandes oder erleuchtet an eurem Verstand wisst. Und dann kommen ja diese drei Sachen. Nein, er bittet, dass ihr erleuchtet an den Augen eurer Herzen wisst. Und da merken wir sofort, es geht nicht darum, dass wir diese Wahrheiten nur intellektuell mit unserem Verstand erfassen. Nein, sie sollen in unser Herz dringen. Sie sollen Zuneigungen in uns bewirken. Das soll uns wertvoll und kostbar werden. Und die Augen unseres Herzens, das ist ja ein bildlicher Ausdruck, die sprechen von diesem Einfallstor für das göttliche Licht, das er uns über sich selbst und über seinen Sohn und über den ganzen Segen, den er uns geschenkt hat, in das Herz senken möchte. Im Lukas-Evangelium lesen wir an einer Stelle, ich glaube, es ist in Kapitel 11 auch, dass das Auge die Lampe des Leibes ist. Es ist das Einfallstor für Licht, für alles, was wir sehen. Und so ist und sind die Augen unserer Herzen das Einfallstor für alles, was unseren inneren Menschen betrifft, für alles, was Gott uns geben möchte. Und da bittet Paulus darum, dass wir erleuchtet sein möchten, dass wir das einfach verstehen, aber dann auch wertschätzen und genießen können. Nachdem er um diese vorbereitenden Dinge gebetet hat, dass sie einmal in der rechten Verfassung waren, das, was Gott mitteilen möchte, aufzunehmen und umzusetzen, und dass sie auch an den Herzensaugen erleuchtet sind, dass die Herzen geöffnet sind, kommt er dann zu drei Bitten, die wir gerade schon kurz angerissen haben. Und die erste Bitte ist, dass ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Und mit dieser Bitte greift Paulus auf etwas zurück, was er in den ersten Versen gesagt hat, was uns gestern beschäftigt hat. Diese Bitte, dass ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, die haben wir gestern in dieser ersten Strophe vor uns gehabt. Da haben wir etwas über unsere Berufung gelernt. Da haben wir gesehen, dass Gott uns auserwählt hat in dem Herrn Jesus vor Grundlegung der Welt, dass er uns zu Kindern gemacht hat und dass er uns in die Stellung von Söhnen gebracht hat. Das ist die Berufung hier in Epheser 1. Und Paulus betet jetzt darum, dass sie das in ihre Herzen fassen, dass sie das erkennen, was ihre Berufung ist, was das bedeutet, ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes zu sein, was es bedeutet, mit jeder geistlichen Segnung gesegnet zu sein. Aber warum spricht Paulus hier von der Hoffnung seiner Berufung? Wir haben doch gestern gesehen, dass uns diese Dinge schon geschenkt sind, dass wir sie besitzen. Wenn er jetzt hier von der Hoffnung seiner Berufung spricht, dann ist der Blick des Apostels in die Zukunft gerichtet. Nämlich dahin, wenn wir bei dem Herrn in der Herrlichkeit sind. Und dann wird sich das, was wir jetzt schon besitzen, was schon Fakt ist für uns, dann wird sich das voll entfalten, dann werden wir das voll genießen können. Wenn wir in der Herrlichkeit sind, dann werden wir auch in der Praxis heilig und untadelig sein. Der Stellung nach sind wir das heute, aber wir wissen, dass unsere Praxis oft noch anders aussieht. Aber wenn wir bei dem Herrn sind, dann haben wir das Problem mit der Praxis nicht mehr. Dann sind wir heilig und untadelig vor ihm in Liebe. Dann genießen wir völlig, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, in dieser innigen Beziehung zu Gott als unserem Vater zu stehen. Und dann werden wir auch völlig genießen, was es heißt, ein Sohn Gottes, ein Sohn des Vaters zu sein, mit ihm Gemeinschaft zu haben über seinen Sohn. Was für eine wunderbare Hoffnung ist das? Und darf das nicht neu der Wunsch auch bei uns sein, dass wir das wirklich tief in unsere Herzen fassen, dass wir das wissen, was die Hoffnung unserer Berufung ist? Und das Zweite, was Paulus hier bittet, ist, dass sie wissen, Vers 18 am Ende, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Da auch diese Bitte greift auf etwas zurück, was wir gestern vor uns hatten. Von dem Erbe haben wir in der zweiten Strophe gestern in Vers 10 und 11 gelesen. Da haben wir gefunden, dass Gott es sich vorgesetzt hat, in der Zeit des tausendjährigen Reiches alles im Himmel und auf der Erde, in der gesamten Schöpfung, unter Christus als Haupt zusammenzubringen, unter seine Herrschaft. Und wir haben dann gefunden, dass wir in dem Herrn Jesus auch ein Erbteil erlangt haben, dass der Herr Jesus dieses Erbe mit uns teilen wird. Das lesen wir in Römer 8. Wir sind Erben Gottes. Und wie geht das? Weil wir Miterben des Herrn Jesus sind. Darauf bezieht sich diese Bitte. Und hier finden wir, dass wir wissen, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Diese Formulierung hier, sein Erbe in den Heiligen, die ist ja nicht ganz einfach. Aber damit wird zum Ausdruck gebracht, dass Gott, um dessen Erbe es hier geht, dieses Erbe in den Gläubigen, verbunden mit dem Herrn Jesus, in Besitz nehmen möchte. Im natürlichen Leben ist das ja so, wenn jemand ein Erbe vergibt, dann ist das für ihn weg, dann hat das der Erbe bekommen. Bei Gott ist das anders. Ihm gehört das Erbe, er gibt es an den Herrn Jesus und uns mit ihm verbunden und zugleich behält er es auch. Es wird hier von seinem Erbe gesprochen. Aber er nimmt das Erbe in den Heiligen in Besitz. Das wird uns auch im Alten Testament am Volk Israel schön illustriert. Find das im Buch Josua. das Land Kanaan, das nennt Gott, ich glaube in 3. Mose 25, seinen Besitz, sein Land. Aber dann brachte er sein Volk Israel in dieses Land und forderte sie auf, es in Besitz zu nehmen. Und er selbst zog vor ihnen her in dieser Gestalt des Obersten des Heeres des Herrn und in der Bundeslade. Und so eroberte das Volk das Land und nahm es in Besitz. Und so möchte Gott auch dieses Erbe in den Heiligen in Verbindung mit dem Herrn Jesus in Besitz nehmen. Und hier geht es jetzt darum, dass wir wissen, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Erbes ist. Und ja, ich glaube, wir machen uns wirklich keine Vorstellung davon, welch ein Reichtum an Herrlichkeit in der Zeit des tausendjährigen Reiches offenbar werden wird in Verbindung mit dem Herrn Jesus, wenn er hier in Gerechtigkeit und Frieden regieren wird. Wenn er der große Mittelpunkt ist, er, zu dem alle Völker des Landes kommen werden. Das wird ein Reichtum an Herrlichkeit sein, den wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Aber wir sollen mehr und mehr von diesem Reichtum der Herrlichkeit erkennen, sollen darum wissen. Daher bittet der Apostel Paulus darum, dass wir diesen Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen erkennen und darum wissen möchten. Und dann kommt eine dritte Bitte. Und diese Bitte, die nimmt auf etwas Neues Bezug. Die beiden ersten, haben wir gesehen, greifen zurück auf das, was Paulus in den vorangegangenen Versen gesagt hat. Aber jetzt kommt eine Bitte, darüber hat er noch nichts gesagt. Und diese Bitte ist, dass wir wissen, welches die überragende Größe seiner, das ist wieder Gottes Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Wir sollen die überragende Größe der Kraft Gottes an uns, den Glaubenden, erkennen, darum wissen. Und das ist ein Gedanke, der uns auch in der aktuellen Zeit Mut geben kann. Dass wir wissen, dass es da eine Kraft gibt, die unvergleichlich groß ist, die an uns gewirkt hat, aber auch beständig an uns wirkt. Egal in was für Umständen wir sind, egal in welchen Schwierigkeiten wir sind. Wir dürfen darum wissen, dass Gott in seiner unvergleichlich großen Kraft an uns wirkt. Und Gottes Wort ist ja in der Regel sparsam mit solchen ausschmückenden Adjektiven und Beschreibungen. Aber wenn Gott, wie hier, mehrere solcher Ausdrücke gebraucht, dann ist das auch so. Er spricht hier von der überragenden Größe seiner Kraft an uns. Er spricht nicht nur von seiner Kraft, der Kraft Gottes an uns, nein, von der überragenden Größe. Also eine absolute Steigerung. Und das zeigt, wie unvergleichlich groß diese Kraft Gottes ist. Und diese Kraft Gottes wirkt an uns, oder die Anmerkung sagt, in Bezug auf uns, die wir geglaubt haben, den Glaubenden, die wir an den Herrn Jesus glauben. Und diese Kraft Gottes hat an uns gewirkt. In dem Augenblick, als wir zum Glauben kamen, als wir uns bekehrt haben. Aber sie wirkt auch jetzt, während wir unseren Weg hier über die Erde gehen, an uns. Und der Gedankengang, den Paulus hier beginnt, der wird zweimal unterbrochen. Eigentlich geht der Gedankengang so, welches die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in der er gewirkt hat in dem Christus. Und dann müssen wir in Kapitel 2, Vers 1 weiterlesen. Und auch in euch, und ich füge jetzt mal dabei, als ihr tot ward. Und dann wird wieder der Gedankengang unterbrochen und dann geht es in Vers 5 weiter, hat auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Paulus spricht also von dieser überragenden Größe der Kraft Gottes, die an dem Herrn Jesus gewirkt hat, und sagt dann, und diese Kraft hat auch an euch gewirkt und wirkt an euch. Aber damit wir verstehen, besser verstehen, wie groß diese Kraft Gottes ist, kommt dann diese Einschaltung in Vers 20 und 21. Da wird nämlich gezeigt, wie diese Kraft Gottes in Bezug auf den Herrn Jesus gewirkt hat. Die Kraft Gottes an uns den Glaubenden nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Da werden nochmal drei Begriffe gebraucht, um einfach diese Größe der Kraft Gottes zu beschreiben. Sie ist wirksam, sie ist mächtig und Gott ist stark, hat Stärke. Und in dieser wirksamen Macht seiner Stärke, in dieser überragenden Größe der Kraft hat er gewirkt in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. Diese große Kraft Gottes hat in Bezug auf den Herrn Jesus in zweifacher Weise gewirkt. Zum einen hat er ihn aus den Toten auferweckt. Und dann hat er ihn zweitens zu seiner Rechten als Mensch im Himmel gesetzt. Er hat den Herrn Jesus auferweckt und er hat ihn in den Himmel genommen und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gegeben. Und da erkennen wir, wie groß diese Kraft Gottes ist. Er hat den Herrn Jesus, der für deine und meine Sünden in den Tod gegangen ist und im Tod gewesen ist, den hat er auferweckt. Und das hat er getan angesichts der ganzen Macht Satans, der bestrebt war, das zu verhindern. Aber nichts konnte das hindern. Er hat den Herrn Jesus aus den Toten auferweckt. Und damit nicht genug, er hat ihn dann als Mensch zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern gesetzt. Der Platz zur Rechten, das ist einmal der Platz der Ehre, der besonderen Auszeichnung. Wir finden das in Psalm 110, Vers 1, ein Vers, der verschiedentlich im Neuen Testament zitiert wird. Vielleicht lesen wir das einmal. Psalm 110, Psalm 110, Vers 1. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße. Das ist der Platz der Ehre. Aber es ist auch der Platz besonderer Zuneigung. Das finden wir in Psalm 45. Da wird davon gesprochen, dass die Königin zur Rechten des Königs ist, in inniger Beziehung und Zuneigung zu ihm. Und an diesen Platz, den allerhöchsten Platz, hat Gott den Herrn Jesus als Mensch gesetzt. Dort ist er jetzt. Und in Vers 21 wird beschrieben, wie hoch dieser Platz ist. Der ist über jedes Fürstentum, jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Das sind auch verschiedene Aufzählungen, die wir gar nicht alle so im Detail unterscheiden können. Aber es wird damit ausgedrückt, dass der Herr Jesus über jede Hierarchie, die es in der Schöpfung gibt, gesetzt ist. Sei es die Engelwelten, wo es Fürstentümer gibt, wo es unterschiedliche Ranghöhen gibt. Sei es auch über die Gewalten der Finsternis, Satan und seine Mächte, über jede Kraft, über jede Herrschaft und über jeden Namen, der genannt wird, hat Gott den Herrn Jesus gesetzt. Er ist höher als alles. Das hat die überragende Größe der Kraft Gottes in Bezug auf den Herrn Jesus bewirkt. Das ist heute schon so in diesem Zeitalter, aber das wird auch in den zukünftigen Zeitaltern noch so sein. Auch in dem, was noch kommt nach der Entrückung, wird der Herr Jesus den höchsten Platz haben. Und es werden noch gewaltige Mächte hier auf der Erde in Erscheinung treten. Wenn wir an diesen römischen Herrscher denken oder auch den Antichristen, der in der Zeit nach der Entrückung aktiv sein wird, das werden gewaltige Mächte sein, die eine Schreckensherrschaft ausüben werden. Aber der Herr Jesus ist über sie gesetzt. Er hat die Macht über sie. Und diese Kraft Gottes, die so an dem Herrn Jesus gewirkt hat, die steht auch uns zur Verfügung. Die hat auch an uns gewirkt. Das dürfen wir, so Gott will, morgen Abend sehen. Aber sie steht uns auch heute zur Verfügung. Und dieser Gedanke, den wollen wir mitnehmen. Das kann uns Kraft geben. Der Blick auf den verherrlichten Herrn dort auf dem allerhöchsten Platz, der gibt uns Kraft. Und der Gedanke daran, dass diese Kraft Gottes auch uns in unseren täglichen Umständen zur Verfügung steht. Und dann kommen noch diese Verse 22 und 23, die uns auch etwas ganz Großes vorstellen. Und hat alles seinen Füßen unterworfen. In Hebräer 2 lesen wir das auch, und da wird auch gesagt, dass wir das heute noch nicht sehen. Heute übt der Herr Jesus seine Macht noch nicht sichtbar aus. Aber der Augenblick wird kommen und grundsätzlich, und im Epheserbrief wird das immer alles aus der Sicht Gottes als fertig gesehen, hat Gott alles seinen Füßen unterworfen. Und dann kommt etwas, das muss uns zu Herzen gehen. Diese Person hat er der Versammlung gegeben. Diese Person, die Haupt über alles ist, die hat er der Versammlung gegeben. Und das zeigt uns auf einmal in diesem Abschnitt, zum ersten Mal wird hier von der Versammlung gesprochen, kommt unser gemeinsames Teil vor uns, welch einen Wert die Versammlung für Gott haben muss, dass er ihr so ein Geschenk gibt, wenn ich das mal so sagen darf. Wir finden hier nicht den Gedanken, dass der Herr Jesus das Haupt der Versammlung, das Haupt des Leibes ist. Das ist er auch. Aber hier wird gesagt, dass Gott den Herrn Jesus in seiner Eigenschaft als Haupt über alles der Versammlung gegeben hat. Der, der Haupt über alles ist, den hat er der Versammlung gegeben. Das zeigt uns, wie gesagt, den Wert der Versammlung für Gott. Und das zeigt uns, was der Herr Jesus für die Versammlung ist. Als Haupt über alles ist er von Gott der Versammlung gegeben. Aber wenn wir in Vers 22 sehen, was der Herr Jesus für die Versammlung ist, dann kommt in Vers 23 etwas, was wir noch weniger verstehen können. Da sehen wir nämlich, was die Versammlung für den Herrn Jesus ist. Der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hier sehen wir, was die Versammlung für den Herrn Jesus ist. Sie wird hier genannt, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich, oder? Wenn der Herr Jesus alles in allem erfüllt, wie kann er selbst dann noch eine Fülle, eine Ergänzung haben? Wir würden das nicht wagen zu sagen, wenn das hier nicht so ständ. Doch ist es so. Die Versammlung, in Ehrfurcht gesagt, ist die Ergänzung, die Vervollständigung des Herrn Jesus als Mensch. Ohne die Versammlung wäre der Herr Jesus als Mensch, so wird uns das hier gesagt, nicht vollständig. So wertvoll bist du und ich, sind wir als Versammlung für den Herrn Jesus. Im Bilde finden wir das bei Adam und Eva. Eva war auch die Ergänzung für Adam. sie wurde ihm zur Seite gestellt. Und so ist die Versammlung die Fülle dessen, der in sich selbst alles in allem erfüllt. Denn nur in Verbindung mit der Versammlung wird die ganze Liebe und Gnade Gottes und des Herrn Jesus sichtbar. Die wird sichtbar an der Versammlung und ihrer Vereinigung mit dem Herrn Jesus. Und so wie die Versammlung uns hier vorgestellt wird, ist das der umfassendste Blick auf die Versammlung. Man nennt das auch schon mal den ewigen Aspekt der Versammlung als Leib Christi. Hier wird die Versammlung gesehen in ihrem größten Umfang, bestehend aus allen Gläubigen, seit dem Tag der Pfingsten bis zu dem Augenblick, wo der Herr Jesus zur Entrückung der Seinen kommt. Alle Gläubigen in diesem großen Umfang bilden den Leib Gottes und sind in alle Ewigkeit die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Man merkt, wie unvollkommen man nur darüber etwas sagen kann. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn wir einfach still und bewundernd darüber nachdenken, dass wir den Herrn bitten, dass er uns auch in dieser Hinsicht die Augen unserer Herzen erleuchtet, um das zu erkennen, was er für die Versammlung ist, als Haupt über alles, und was die Versammlung für ihn ist. Und dass wir jetzt schon mehr und mehr auch uns persönlich von ihm, der alles in allem erfüllt, erfüllen lassen. Und wenn wir darüber so nachdenken, ja, wollen wir dann nicht, wie wir das eingangs gesagt haben, in die Worte einstimmen des Apostels: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der das alles in seinem Herzen hatte, für dich und mich.
Ja, vielen Dank für den Vortrag, der sehr zu Herzen geht. Ich freue mich, dass so Gott will, wir auch morgen Abend in der Vortragsreihe fortfahren mit Epheser 2. Ich möchte gerne noch darauf hinweisen, dass morgen Abend die Vorträge bereits um 18 Uhr beginnen, etwas früher als in den letzten beiden Tagen. Ich wünsche allen noch einen schönen Restabend, Gott anbefohlen.